ARD. Bevor es losgeht, ein Hinweis. In diesem Podcast geht es um psychische Krankheiten, Tod und Suizid. Es werden Situationen geschildert, die emotional belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes.
Ja, das ist die falsche Seite.
Ich bin bei Stefanie Assmann in ihrer Wohnküche und sitze mit ihr an einem großen, hellen Holztisch. Stefanie hat gerade ein Buch aus ihrem Regal geholt. Sie blättert durch die ersten Seiten und beginnt zu lesen.
Hallo Linda, wir trinken um 3 Uhr bei Oma Kaffee. Wäre schön, wenn du auch kommst.
Dieses Buch, das hat Stefanie selbst gestaltet. Darin hat sie WhatsApp-Nachrichten gesammelt. Hunderte Nachrichten zwischen ihr und ihrer 15-jährigen Tochter Linda.
Hallo Linda, Geige üben. Ja, so geht das dann weiter.
Es gibt wohl kein Buch, das für Stefanie wichtiger ist. Kein Buch, das sie so glücklich macht.
August 14.
Aber auch kein Buch, das sie so traurig macht.
Oktober.
Stefanie 14. Blättert und blättert.
Ja, hier sind die Bilder vom Strand. 20. März. Ja, hier waren schon die letzten.
Sie ist nun fast am Ende des Buchs angekommen, auf den letzten Seiten. Die Nachrichten hier sind 10 Jahre alt. Um genau zu sein, sie sind vom 24. März 2015.
Hallo Maus. Seid ihr schon unterwegs? Wie war Barcelona? Dann hat sie geschrieben, ja, wir sind im Zug. Ich zeig dir nachher Fotos.
Linda war damals eine Woche lang in Spanien bei einem Schüleraustausch. Und als sie da gerade mit ihrer Mutter schreibt, sitzt sie im Zug zum Flughafen. Es soll zurück nach Deutschland gehen.
Da habe ich geschrieben, okay, gute Fahrt. Und ein Glückskleeblatt.
Stefanie starrt auf die Seite im Buch, macht eine Pause, ein paar Sekunden lang.
Dann habe ich um 12.20 Uhr geschrieben, hallo Maus, seid ihr gut gelandet? Wann und wo sollen wir dich abholen oder kommst du heute anders nach Hause? Die ist grau geblieben. Ja, dann habe ich ihr noch ein paar Mal geschrieben, aber sie hat nicht geantwortet.
Es sind die letzten Nachrichten in dem Buch. Und die letzten Nachrichten zwischen Stefanie Assmann und ihrer Tochter Linda. Für immer. An diesem 24. März 2015 erschüttert eine Katastrophe Nordrhein-Westfalen, Deutschland und die Welt. Ein Passagierflugzeug stürzt ab und zerschellt an einem Berg in den französischen Alpen.
A plane is reported to have gone down.
Avion de German Wings.
Over the southern French Alps.
La liaison entre Barcelone et Düsseldorf.
Der Germanwings-Absturz ist die größte Katastrophe in der Geschichte der bundesdeutschen Luftfahrt. An Bord des Flugzeugs waren 150 Menschen, 150 Leben, 150 Geschichten.
Meine Gedanken und meine Anteilnahme, auch die der ganzen Bundesregierung, sind jetzt bei den Menschen, die so jäh ihr Leben verloren haben.
Wir sind nach wie vor sehr schockiert und können das, was passiert ist, kaum fassen. Mir fehlen einfach die Worte. Die ganze Stadt ist in tiefer Trauer.
Mein Name ist Justine Rosenkranz. Ich bin Reporterin beim WDR und in diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte von zwei Familien, für die seit dem 24. März 2015 nichts mehr ist, wie es mal war. Seit dem Absturz leben sie ein anderes Leben, ein Leben mit einer riesigen Lücke.
Das begreife ich ja bis heute nicht. Man gewöhnt sich ein Stück weit daran, aber verstehen tue ich das bis heute nicht.
Das ist Stefanie Assmann. Die haben wir gerade am Anfang der Folge schon gehört. Und das?
Ja, wie wenn das Herz rausgerissen wird. Immer wieder.
Ist Klaus Rathner. 10 Jahre lang haben Stefanie Assmann und Klaus Rathner mir einen tiefen Einblick ermöglicht. Ich war dabei, als sie gehofft, getrauert, gelacht oder geweint haben. Als sie verzweifelt oder wütend waren. Die beiden haben mir erzählt, wie sie versuchen, diese Katastrophe zu verarbeiten, aber auch aufzuarbeiten. Denn hinter dem Germanwings-Absturz steckt mehr als nur ein tragischer Unfall.
Bei so einer Vorgeschichte hätte durchaus mehr kontrolliert werden müssen.
Ich bleibe vom ersten Tag an, will ich, dass hier wer Verantwortung übernimmt. Verantwortung für dieses Unglück.
Ermittler, Staatsanwälte und Flugsicherheitsexperten recherchieren jahrelang die Hintergründe.
Wir hatten bislang einfach sowas noch nie erlebt in der Form. Und das konnten wir uns alle nicht vorstellen.
150 Tote, das ist auch für einen Todesermittler erstmal völlig unvorstellbar.
Es kommt zu Klagen, Gerichtsverhandlungen und Urteilen. Aber auch heute, 10 Jahre nach der Katastrophe, beschäftigt Justiz und Angehörige immer noch eine Frage. Wie konnte es so weit kommen? Das ist der Germanwings-Absturz. 10 Jahre ohne euch. Folge 1, die Katastrophe. Ich weiß noch ganz genau, wo ich war an diesem Tag, dem 24. März 2015, wie ich das erste Mal davon gehört habe, dass in den Alpen ein Flugzeug abgestürzt ist.
WDR 5 Nachrichten. Über den Alpen im Süden des Landes stürzte am Vormittag ein Airbus von Germanwings ab. Die Maschine war in Barcelona gestartet und ihr Ziel war Düsseldorf.
Ich sitze im Auto mit einem Kamerateam auf dem Weg in die WDR-Redaktion, nachdem wir gerade eine Reportage gedreht haben. Da höre ich im Radio, dass ein Flugzeug abgestürzt ist. Auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf. Eine Germanwings-Maschine, eine deutsche Airline. Das ist für mich so unfassbar, das weiß ich noch. Deutsche Airlines gelten doch eigentlich als so sicher, denke ich. Dadurch fühlt sich das irgendwie näher an als andere Katastrophen. Am selben Tag bekomme ich dann den Auftrag zu recherchieren und über den Absturz zu berichten. Der Absturz lässt mich irgendwie nicht mehr los. Wie konnte das passieren? Und wie muss das für Familien sein, auf so grausame Weise jemanden zu verlieren? Auch ich bin Mutter, habe zwei Kinder, die damals 14 und 17 Jahre alt sind. Und natürlich stelle ich mir immer wieder die Frage, wie ich mit so einer fürchterlichen Nachricht umgegangen wäre. Ob und wie ich das hätte verarbeiten können. Ende 2015, ein gutes halbes Jahr nachdem das Flugzeug abgestürzt ist, überwinde ich mich und rufe bei knapp 20 Familien an, die jemanden verloren haben. Ich frage sie, ob sie sich vorstellen könnten, mir ein Interview zu geben. Denn ich glaube, dass nur die Geschichten von Angehörigen das emotionale Leid so einer Katastrophe richtig greifbar machen können. Und dass der Öffentlichkeit erst dann das gesamte Ausmaß dieses Absturzes klar wird. Ich möchte wissen, wie es den Familien geht, wie sie es schaffen, mit dem Verlust zu leben. Aber darf ich sie das fragen? Wie würde ich reagieren, wenn mich eine Journalistin anrufen würde, um mit mir über den Tod meines Kindes zu sprechen? Ich weiß es nicht. Und deshalb fällt es mir erst schwer, den Kontakt aufzunehmen. Alle, die ich anrufe, reagieren freundlich, was mich erleichtert. Aber sie sagen alle, dass sie nicht oder noch nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen. Also fast alle. Denn eine ist mit einem Treffen einverstanden. Stefanie Assmann. Ein paar Wochen später besuche ich sie zu Hause. Stefanie oder Steffi, wie sie alle nur nennen, wohnt eine Dreiviertelstunde nördlich von Dortmund in einem Einfamilienhaus in Haltern am See, einer Kleinstadt am Rande des Ruhrgebiets.
Wir haben es nicht so
häufig, dass wir halt irgendwie so
jeden Tag
irgendwie.
Steffi ist Mitte 40. Wir sprechen in ihrer offenen Wohnküche. Sie trägt ein graues Trägerkleid mit einem schwarzen Langarmshirt drunter und blonde, kinnlang geschnittene Haare. Steffi ist schmal und ein bisschen blass. Auf mich wirkt sie gefasst und ruhig. Der Absturz ist jetzt 9 Monate her. Und erst vor kurzem hat sie wieder angefangen zu arbeiten, in Teilzeit als Sachbearbeiterin bei einer Versicherung. Wir unterhalten uns. Ich habe schnell das Gefühl, dass ich Steffi offen alles fragen kann, auch zu ihrer Tochter Linda.
Linda hatte oft so hat sich die Haare zu so einem Dutt hochgebunden. Und das sind ja viele Mädchen, die so mit ihren Fahrrädern, wo man recht gerade drauf sitzt, durch die Gegend fahren. Und das sind immer so kleine Augenblicke, wo ich denke, oh, Linda.
Steffi war erst skeptisch, ob sie mir zusagen soll. So öffentlich reden über Linda? Deshalb hat sie mit einer Trauerbegleiterin darüber gesprochen und sich dann dafür entschieden. Steffi sagt, bei den Interviews mitzumachen ist für sie auch ein Weg, die Erinnerungen an ihre Tochter wachzuhalten.
Und sie hat unheimlich gerne Zeit mit ihren Freundinnen verbracht. Das war für sie, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das war mir wichtig, dass sie das auch machen kann, dass sie mit ihren Freundinnen zusammen ist, dass sie eine schöne Zeit haben.
Steffi beschreibt Linda als sehr reif, aber auch als eine, im besten Sinne, ganz normale Teenagerin, die sich gern mit ihren Freundinnen trifft. Steffi und ich gehen eine Holztreppe hoch in Lindas Zimmer. Auch das ein ganz normales Teenagerzimmer. Außen an der Tür ein bemaltes DIN A4-Blatt, auf dem in Rot, Blau, Lila, Grün und Gelb Linda steht. Innen ein Sportbeutel auf dem Boden, eine Wand rot gestrichen und daran mit Tesa jede Menge Fotos festgeklebt. Insgesamt bestimmt über 50. Ich sehe ein Selfie-Foto von Linda mit einer Freundin, beide mit Sonnenbrille. Im Hintergrund ein See, beide lächeln.
Da die enge Verbundenheit mit ihrer Freundin. Unten drunter das Bild in Schweden. Das sind so schöne Erinnerungen. Da eben dieses alberne, lebensfreudige Bild. Man sieht da so viele Beziehungen auch zu Mädels. Das ist schön, das zu sehen.
Steffi und ich gehen wieder runter in die Wohnküche. Ihr Sohn Christian, Lindas Bruder, ist inzwischen auch da. Steffi und er setzen sich auf das Sofa vor dem Kamin, in dem ein kleines Feuer brennt. Auf dem Handy schauen Steffi und Christian sich ein Video an. Eigentlich ist es nur ein ganz kurzer Clip. Zu sehen sind Christian und Linda. Aufgenommen wurde das Video so im Selfie-Style. In Lindas Zimmer, Schulter an Schulter, die beiden Geschwister, direkt vor der roten Wand mit den Fotos.
Guckst du dir das gerne an, Christian?
Hallo, Antwort?
Es geht.
Eigentlich doch schon, ne?
Christian ist 9 und ein kleines bisschen schüchtern.
Und manchmal spricht er auch nur die Worte, die er gesprochen hat und sagt ihr in den Himmel. Und stellt sie vor, Linda wird antworten, ne?
Mhm.
Immer wieder schauen Steffi und Christian sich dieses Video seit dem Absturz an. Auf mich wirkt die Situation bedrückend, Linda so zu sehen in diesem kurzen Clip, ihre Mutter und ihr Bruder wie gebannt davor.
Das gucke ich mir gerne an, weil das so aus dem Leben ist. So ungestellt, also eigentlich ungestellt. Und nicht wie für einen Fotografen schön gemacht oder irgendwie so, sondern so richtig, ja, im Hier und Jetzt.
Ich bin zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Stunden bei Steffi und Christian, lerne die zwei kennen und irgendwie auch Linda, weil Steffi mir so viel von ihr erzählt. Mir ist aber auch die ganze Zeit klar, über den Absturz und über das, was danach passiert ist, müssen wir auch noch reden.
Wie kam das, dass Linda bei diesem Spanien-Austausch mitgemacht hat?
Steffi und ich, wir springen zurück. In die Chronologie der Ereignisse. Alles beginnt mit dem Spanien-Austausch.
Die Spanier waren zuerst hier bei uns. Und es waren halt nicht so viele Spanier da wie deutsche Austauschschüler. Das heißt, bei uns war kein spanischer Austauschschüler. Und dann bedeutete das umgekehrt eben auch, dass Linda nicht mit nach Spanien fahren kann.
Für Linda, die in der 10. Klasse ist, eine mittlere Katastrophe. Weil sie liebt andere Sprachen und Kulturen und natürlich auch die Vorstellung, mit ihren Freundinnen nach Spanien zu reisen.
Und hat sie sehr geweint und hat gesagt, alle dürfen mit, nur ich nicht. Und da gab es noch eine zweite Runde, eine Auslosungsrunde. Ich weiß gar nicht genau, was die Kriterien gewesen sind. Und da ist sie wieder rausgeflogen, hatte sie wieder keinen Platz.
Aber dann passiert doch noch etwas Überraschendes. Steffi erfährt davon in einer WhatsApp-Nachricht von Linda.
Ich komme mit nach Spanien, Ausrufezeichen. Hey, das ist ja toll. Und ich bin die Einzige, die noch mitkommt. Du Glückspilz. Ich freue mich für dich. Wann war das noch gleich? Im März.
Linda darf doch nach Spanien, weil irgendjemand abgesprungen ist. Und dann, 2 Monate später, ist es soweit. Es geht los.
Das war so ein Alltagsmorgen. Montagmorgen. Linda hatte erst Schule. Die sind nach der Schule los. Sie ist mit ihren Schulsachen los und eben auch mit dem Koffer. Deswegen hat mein Mann sie auch zur Schule gebracht. Ich sehe mich noch an der Tür stehen, wie ich den beiden gewunken habe, wie sie mit dem Auto rückwärts aus der Ausfahrt rausgefahren sind. Man winkt und denkt tschüss, tschüss. Und ja, sind so weggefahren.
In Spanien hat Linda dann ein paar Probleme. Ihr Handyguthaben ist leer. Sie kann sich nicht so richtig mit ihrer Gastfamilie verständigen. Und ihre Austauschschülerin scheint nicht so richtig interessiert zu sein an Linda. Zu Hause in NRW geht der Alltag für Christian, Steffi und Lindas Vater Willi weiter. Und dann ist auch schon der Tag da, an dem Linda wieder nach Hause kommen soll.
Ich hatte ihr morgens eine SMS oder eine WhatsApp geschickt, ob sie schon auf dem Weg sind. Da schrieb sie, dass sie jetzt eben auf dem Weg zum Flughafen sind und dass sie sich später meldet.
Danach legt Steffi ihr Handy wieder weg und kümmert sich aus dem Homeoffice um ihre Arbeit.
Ich habe ganz normal gearbeitet und bin davon ausgegangen, dass Linda gleich vor der Tür steht oder beziehungsweise sich meldet, dass sie abgeholt werden möchte.
So vergeht der Morgen. Aber dann?
Ich war gerade mitten im Telefongespräch, als Willi reinkam.
Steffi findet, dass ihr Mann Willi sich sehr sachlich anhört bei dem, was er ihr sagt. Er sagt ihr nämlich ganz ruhig,
dass das Flugzeug abgestürzt ist.
Er hat es im Fernsehen gesehen.
Und ich glaube, dem Herrn an der anderen Leitung habe ich dann nur Mist erzählt, weil ich dann natürlich irgendwie weggetreten war. Ich habe noch meinen Chef angerufen, gesagt, Linda, das Flugzeug ist abgestürzt, ich muss jetzt aufhören. Und ich habe mich ordnungsgemäß abgemeldet, habe meinen Computer runtergefahren. Und Willi sagte noch, spinnst du? Lindas Flugzeug ist abgestürzt, jetzt leg ich auf, ne?
Am 23. März schickte mir Maria ein Bild aus Barcelona und teilte mir die Ankunftszeiten mit und ich habe ihr praktisch dann alles bestätigt, ich freue mich auf euch und ich hole euch am nächsten Tag um 23:30 am Flughafen in Düsseldorf hole ich euch 3 ab.
Auch Klaus Rathner habe ich in den vergangenen 10 Jahren immer wieder getroffen. Als ich ein halbes Jahr nach dem Absturz die Familien angerufen habe, da hat nämlich nicht nur Steffi zugesagt, sondern noch ein zweiter Angehöriger, Klaus Rathner. Und bei ihm ist es wie bei Steffi. Auch er schreibt im März 2015 mit seiner Tochter, die in Barcelona ist. Maria ist 33 und hatte am Vorabend noch einen großen Auftritt. Bei ihr sind ihr Lebensgefährte Sascha und ihr 18 Monate alter Sohn Felix. Maria ist Opernsängerin. Bei ihrem Auftritt in Barcelona trägt sie lange, dunkle, wellige Haare und roten Lippenstift.
Die Maria war in Barcelona in der Oper, hat Siegfried von Wagner gesungen, also sie hat die Erde gesungen. Also 4-5 Wochen da mit Proben und ihr Partner und mein Enkel haben sie eine Woche vorher besucht.
Zusammen haben die drei ein paar Tage in Barcelona verbracht, bevor es wieder zurück nach Deutschland geht. Als sie ihrem Vater schreibt, steht Maria am Anfang ihres Welterfolgs. Ein paar Monate später soll sie bei den Bayreuther Festspielen auftreten. Die absolute Krönung für jede Sängerin. Klaus Rathner ist wahnsinnig stolz auf sie. Stolz auf ihre Karriere, auf die kleine Familie, die sie gegründet hat, auf seinen Enkel Felix. Und froh, dass sie sich so nahe stehen, dass sie fast täglich telefonieren oder schreiben. Einfach, dass Maria ihn teilhaben lässt an ihrem Leben.
Wir waren, wie soll man sagen, wie so Pott auf dem Deckel, ne? Hat kein Blatt dazwischen gepasst.
Klaus Rathner ist so froh darüber, weil es nicht selbstverständlich ist, dass die sich so nahe stehen. Denn als Maria noch ein Kind war, hatte er nur wenig Zeit für sie. Wegen der Arbeit. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer, leitet eine große Firma, die Brot und andere Backwaren in ganz Europa vertreibt. Also viel Stress und wenig Zeit.
Das habe ich mir eigentlich dann für meinen Enkel vorgenommen. Und war mit meiner Frau zusammen total glücklich, wenn er mal bei uns war, wir mit ihm weg waren, wir ihn betreuen durften. Das war ein Traum.
Auch Klaus Rathner treffe ich 2016 zum ersten Mal. Er wohnt in Düsseldorf. Er trägt eine dunkle Hose, einen dunklen Rollkragenpullover und ein graues Jackett darüber. Wir siezen uns, anders als bei Steffi, mit der ich nach ein paar Treffen zum Du gewechselt bin. Als ich Klaus Rathner zum ersten Mal besuche, ist auch seine Ehefrau da. Es ist seine zweite Frau. Seine erste, Marias Mutter, ist vor einigen Jahren verstorben. Die Wohnung im zweiten Stock ist elegant und schlicht eingerichtet. Ich sehe hochwertige dunkle Möbel und im Flur, im Wohnzimmer, überall hängen und stehen Fotos von Maria, Sascha und Felix. Zwischen Bilderrahmen auf einem Regalbrett sitzt ein kleiner brauner Hase, der Hase Felix, das Kuscheltier. Und daneben eine kleine Miniaturholzeisenbahn, auf der Felix geschrieben steht. Für Rathner ist das heute kein einfacher Termin. Auch ihn belastet es, über den Tag des Absturzes und das, was danach passiert ist, zu sprechen. Trotzdem ist es ihm unheimlich wichtig, genau darüber öffentlich zu reden. Rathner sagt, er möchte, dass seine Stimme, also die eines Angehörigen, bei der Aufarbeitung der Katastrophe gehört wird und dass die Hintergründe des Absturzes aufgeklärt werden. Klaus Rathner und ich springen also zurück in die Chronologie der Ereignisse. 24. März 2015.
War ein wunderschöner Frühlingstag. Ich weiß nicht, es waren die Kirschen haben geblüht. War wunderschön. Habe mich gefreut, dass ich die drei wiedersehe. Also meine Tochter, mein Enkel und Vater von Felix und bin dann in die Firma. Hab dann die ersten Telefonate
gemacht, einen Kaffee getrunken und habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, ich hole jetzt gleich die Kinder vom Flughafen ab. Maria kommt aus Barcelona, sie hat da ein Engagement gehabt.
Als Klaus Rathner sich gerade auf den Weg Richtung Flughafen machen will, sieht er auf seinem Handy eine Push-Nachricht.
Absturz in den französischen Alpen einer deutschen Maschine. Dann habe ich noch gesagt, Mensch, jetzt stell dir mal vor, die armen Angehörigen, das traue ich mir gar nicht drüber nachzudenken. Habe mir aber nichts dabei gedacht. So, bin dann ins Auto gestiegen, zum Flughafen gefahren.
Klaus Rathner sagt, dass er die Push-Nachricht nicht eine Sekunde mit Maria in Verbindung bringt. Weil deutsche Maschinen gibt es ja viele. Aber dann, im Auto, hört er plötzlich auch im Radio eine Nachrichtenmeldung.
Frankreich meldet ein schweres Flugzeugunglück. Die meisten Opfer sind vermutlich Deutsche.
Klaus Rathner hört im Radio, dass die abgestürzte Maschine auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf war. Also genau die Route von Maria, Sascha und Felix.
Und zu dem Zeitpunkt, ich hatte so circa die Hälfte der Strecke erreicht, habe ja so total weiche Knie bekommen. Ich habe gesagt, das kann was mit den Kindern zu tun haben. Hab meine Frau angerufen, habe gesagt, kannst du bitte recherchieren, ob da was da los ist, ob da die Kinder im Flugzeug sind und so weiter. Ich sagte, mache ich und bin dann weiter zum Flughafen gefahren. Hab das Auto irgendwo stehen gelassen.
Klaus Rathner rennt in das Flughafengebäude, weil er unbedingt wissen will, ob es eine zweite Maschine von Barcelona nach Düsseldorf gibt.
Ich war total konfus, bin dann im ersten Stand, wo so Information drauf stand, hin und hab gesagt, gibt es eine zweite Maschine aus Barcelona? Sagten die, nein. Ja, es kann sein, dass meine Tochter, mein Enkel und ihr Partner im Flugzeug gesessen haben. Und dann kamen sofort zwei Mitarbeiter, die mich unterm Arm genommen haben und in einem Raum gebracht haben.
Dieser Raum ist eine offenbar kurzfristig umfunktionierte Flughafen-Lounge. Es gibt da einen Fernseher, auf dem ein Nachrichtensender läuft. Aber über den Absturz wird da gerade nicht berichtet.
Und dann standen da vielleicht 4 Angehörige und vielleicht 10 Leute von der Lufthansa oder vom Flughafen rum, die aber auch nichts wussten.
Die Leute in dieser Lounge wirken ratlos auf Klaus Rathner. Niemand spricht, niemand sagt ihm, was passiert ist, wie es Maria geht und Sascha und Felix. Ob es ihr Flugzeug war, das abgestürzt ist. Irgendwann werden seine Daten aufgenommen, Name, Geburtstag und Adresse. Und dann?
Dann kam ein Mann auf mich zu und sagte, es ist von der deutschen Notfallseelsorge. Und er würde mich betreuen wollen.
War Ihnen denn da dann schon klar, dass die drei abgestürzt sind?
Ja, war mir klar.
Zurück zu Steffi in ihr Arbeitszimmer im Homeoffice.
Ich habe mich ordnungsgemäß abgemeldet, habe meinen Computer runtergefahren. Und Willi sagte noch, spinnst du? Lindas Flugzeug ist abgestürzt.
Steffi erzählt mir, dass sie mit der Situation überfordert ist.
Ich war gleich unter so einer Glocke eingehüllt irgendwie in irgendwas. Ich konnte nicht mehr klar denken. Und wir wussten nicht, was wir jetzt machen sollen.
Steffi und ihr Mann Willi wollen aber in diesem Moment etwas tun. Sie wollen die Kontrolle behalten, sinnvolle nächste Schritte ergreifen. Aber was genau? Irgendwann hören sie im Radio oder im Fernsehen, genau weiß Steffi das nicht mehr, dass es eine Notfall-Hotline gibt, die die Fluggesellschaft eingerichtet hat.
Ich weiß, dass ich weiß noch, dass ich zittrig gewesen bin, als wir angerufen haben, dass ich das nicht hingekriegt habe, diese Nummer zu wählen.
Sie kriegt es dann doch hin, aber sie kommt nicht durch. Offenbar rufen zu viele Menschen bei der Notfall-Hotline an.
Und ja, dann waren wir erstmal hilflos.
Nach ungefähr einer Stunde entscheiden sich Steffi und Willi, zu Lindas Schule zu fahren. Willi fährt, Steffi sitzt auf dem Beifahrersitz. Auf dem Weg sehen sie zufällig die Mutter einer anderen Schülerin, die auch in Barcelona war.
Und die fuhr dann, oh Gott, die fuhr dann gerade mit dem Fahrrad nach Hause und wusste noch gar nichts davon.
Willi hält an und Steffi steigt aus dem Auto aus.
Und dann habe ich ihr gesagt, Anne, das Flugzeug ist abgestürzt, wir müssen zur Schule. Und Anne schmiss ihr Fahrrad in die Hecke. War auch völlig, hä? Was ist jetzt passiert? So, genau, erste Sekunde, Schock, genau das Gleiche. Stieg ins Auto und Willi fuhr mir zu langsam. Ich musste jetzt irgendwie, und dann habe ich mich ans Lenkrad gesetzt und dann sind wir zur Schule gefahren, wir drei.
Sie hoffen, dass sie da mehr erfahren, hören, was genau passiert ist. 16 Jugendliche und zwei Lehrerinnen der Schule des Josef-König-Gymnasiums in Haltern am See saßen nämlich in dem abgestürzten Flugzeug. Als erstes gehen sie ins Sekretariat. Dort weiß man schon von dem Absturz. Steffi, Willi und Anne werden in ein großes Klassenzimmer im ersten Stock gebracht.
Die Tische waren so in so einem großen U gestellt und ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit gelaufen bin. Ich bin die ganze Zeit um die Tische herumgelaufen. Und ich brauchte Bewegung offenbar.
Steffi dreht ihre Runden. Sie weiß immer noch nicht, was genau passiert ist. Sie läuft und läuft und läuft, immer im Kreis. Und während sie läuft, füllt sich der Klassenraum langsam. Erst 15, dann 20, irgendwann 25 Leute. Eltern, Lehrer, der Schulleiter, auch Notfallseelsorger in lila Westen.
Wo ich immer gedacht habe, was machen die alle hier? Ne? So, das war für mich dann alles so ein bisschen unübersichtlich, diese ganze Situation.
Details aus diesen Minuten weiß Steffi heute nicht mehr. Aber sie erinnert sich an das Gefühl von einem großen Durcheinander. An Schreien, Weinen und Zittern. Ungefähr zur gleichen Zeit sitzt Klaus Rathner immer noch in der Lounge am Flughafen.
Und hat meine Frau angerufen, wo ich bin, dass sie weiß, wo sie mich zu suchen hat. Und guck wieder auf den Nachrichtensender und sagt, ja, also das Flugzeug ist bergzerschellt. Und da sagte der Mitarbeiter von der deutschen Notfallseelsorge, ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob es Überlebende gab. Dann habe ich gesagt, machen Sie sich nicht lächerlich, lassen Sie die Kinder nicht zweimal sterben.
Klaus Rathner ist klar.
Da überlebt keiner.
In diesem Moment weiß er, dass es der Flug von Maria, Sascha und Felix war. Germanwings Flug 9525. Und er weiß auch, dass sie den Absturz nicht überlebt haben.
Da bin ich einfach zu sehr Realist und das kann mir vorstellen, wenn ein Flugzeug gegen Berg zerschellt, dass da kein Mensch überlebt.
In der Zwischenzeit ist Klaus Rathners Frau in der Lounge angekommen, aber beide ertragen es hier nicht länger. Sie wollen weg und flüchten deshalb, sagt er.
Und wir sind dann, wie wir aus dem Raum rausgetreten sind, sind wir nochmal in die Empfangshalle oben raufgegangen. Und da standen noch sehr viele Angehörige rum, die auf die Ankunft ihrer Kinder gewartet haben. Das war noch gar nicht offiziell alles. Oder man hat denen das vor Ort noch gar nicht mitgeteilt. Die standen rum und haben gewartet.
Klaus Rathner geht einfach weiter. Aber alles ist anders. Er ist nur noch eine Hülle, sagt er. Er funktioniert. Aber keine Gefühle, kein Schreien, kein Weinen, nicht einmal ein Zittern.
Und zwar habe ich mir gedacht, jetzt hat es dich betroffen. Man liest ja jeden Tag über Katastrophen, über Unfälle und so weiter. Und man nimmt es zwar auf, denkt drüber nach, aber emotional berührt es einen ja doch nicht so stark, dass man da jetzt, in tiefe Trauer verfällt. Und da habe ich gesagt, jetzt hat es dich persönlich mal erwischt.
Klaus Rathner und seine Frau kommen zu Hause an. Inzwischen ist es Nachmittag. Er setzt sich auf das Sofa und schaltet den Fernseher an.
Flugzeugkatastrophe in den südfranzösischen Alpen. Auf ersten Bildern des Unglücksortes sind Trümmerteile mit Schriftzügen des Germanwings-Flugzeugs zu sehen.
Und von da an habe ich wieder angefangen zu denken. Und habe wieder was wahrgenommen.
Ein Flugzeugreifen, eine Rauchwolke. Es ist nichts geblieben außer Trümmern.
Es war ja waren ganz schnell Bilder da, auch von der abgestürzten Maschine. Wo das war, wo sie abgestürzt ist, Le Vernet, französischen Alpen. Die Trümmer hat man schon gesehen.
Deutschland trauert und versucht zu begreifen, was...
Klaus Rathner schaut bis 1 oder 2 Uhr nachts fern, einen Bericht nach dem anderen.
Es gibt sehr viele Fragen.
Das ist sein Fenster zur Welt, seine Informationsquelle, die ihm irgendwann noch einmal bestätigt, es sind tatsächlich alle an Bord gestorben. 150 Menschen, 150 Leben, 150 Geschichten. Sein Enkelkind Felix, seine Tochter Maria, ihr Partner Sascha und auch Steffis Tochter Linda. Und natürlich geht es in all den Berichten ganz schnell um die eine Frage. Um die Frage, die auch Klaus Rathner und Steffi Aßmann umtreibt. Wie konnte es dazu kommen? Also, warum ist das Flugzeug abgestürzt? Das war Folge 1 von Der Germanwings Absturz. 10 Jahre ohne euch. Ab dem 24. März findet ihr alle Folgen überall da, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr nicht so lange warten möchtet, gibt es schon jetzt alle Folgen exklusiv in der ARD Audiothek. Und jetzt noch einen Transparenzhinweis. Ich habe Steffi Aßmann und Klaus Rathner in den vergangenen 10 Jahren mehrmals getroffen und stundenlang interviewt. Über ein paar Themen haben wir immer wieder gesprochen. Deshalb hört ihr in diesem Podcast an ein paar Stellen Audiomaterial aus verschiedenen Jahren. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gern. Schreibt uns an germanwings-podcast@wdr.de. Alle Hintergründe zum Podcast und meine 4-teilige Videodoku findet ihr auf germanwings-absturz.wdr.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und mit euren Freunden oder eurer Familie teilt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann empfehle ich euch den Podcast 630. Der heißt so, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. Montag bis Freitag gibt's da die wichtigsten Nachrichten für den Tag. In 15 bis 20 Minuten blicken die Hosts hinter die Schlagzeilen. Persönlich, manchmal sogar witzig oder emotional. Es geht um Politik, Gesellschaft und eure Themen. Denn ihr könnt euch Themen wünschen oder eure Meinung mit der Community teilen. Den Link zum Podcast findet ihr in der Folgenbeschreibung.